Ja, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, liebe Studierende, sehr verehrte Gäste, ein ganz herzliches Willkommen zu unserer heutigen Open Lecture zum Thema Corona-Ökonomie, Wirtschaft und Wirtschaftspolitik in der Pandemie. Auch nach 9 Monaten, am Abend vor dem zweiten Lockdown, ist Corona noch so aktuell wie eh und je. Wie auch die vorangehenden Veranstaltungen möchten wir auch diese anschließend als Podcast zur Verfügung stellen. Daher muss ich Sie aus Gründen des Datenschutzes darauf hinweisen, dass die Veranstaltung aufgezeichnet wird. Die Datenschutzerklärung der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg wurde mit der Einladungs-E-Mail versandt und ist auf der Homepage nachlesbar. Die Aufzeichnung dieser Veranstaltung erfolgt nur in anonymisierter Form. Daten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden während der Aufzeichnung nicht sichtbar gemacht. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist in diesem Fall Artikel 6 Absatz 1a der DSGVO. Ein Audiomitschnitt des Vortrags soll auf der HVF-Homepage veröffentlicht werden. Während der Fragerunde am Ende der Diskussion kann die Aufzeichnung vorübergehend unterbrochen werden, sofern sie seitens des oder der Fragenden gewünscht wird. Bitte weisen Sie uns darauf hin, bevor Sie Ihre Frage stellen. Bitte erstellen Sie Ihre Fragen über den Chat, dann kann ich sie gerne vorlesen. Wie auch in den vergangenen Veranstaltungen widmen wir uns einer aktuellen Herausforderung für Politik und Verwaltung in Zeiten von Corona, nämlich den Folgen für die Wirtschaft. Das heißt, das Handeln der Wirtschaftsunternehmen, die Wirtschaftspolitik, aber auch das Wirtschaften der Bürgerinnen und Bürger. Schon vor der Krise war klar, dass der deutschen Wirtschaft ein Strukturwandel von der traditionellen Automobilindustrie und Maschinenbauer hin zur New Economy bevorsteht. In der Corona-Krise wurde deutlich, wie die fehlenden Investitionen in Zukunftstechnologie, Wissen und Infrastruktur den deutschen Wohlstand künftig bedrohen würde. Gleichzeitig ermöglichen die fetten Jahre vor der Krise das Angesparte und die augenscheinliche Widerstandskraft der deutschen Wirtschaft, hohe Summen zur Rettung der heimischen Betriebe zu investieren, sodass insgesamt der Einbruch weniger stark ausfällt als erwartet. Die beschlossenen Maßnahmen beziffern sich auf bisher unvorstellbare Summen und auch erst kürzlich beschlossene oder bisher gültige fiskalpolitische Stabilitätsnormen wurden schnell ad acta gelegt, um der Krise beizukommen. Diese Ressourcen müssen nun richtig eingesetzt werden, um die versprochenen Erfolge zu zeigen. Denn früher oder später müssen die Kredite zurückbezahlt werden, spätestens von der nächsten Generation. Die pandemiebedingten Steuerausfälle reißen riesige Lücken in die öffentlichen Haushalte und die Kurzarbeit oder Jobverluste begrenzen den finanziellen Spielraum der Einzelnen. In dieser komplexen Situation gilt es, die richtigen Entscheidungen und Rahmenbedingungen für eine starke Wirtschaft, eine finanziell handlungsfähige Politik und konsumfreudige Bürger zu setzen. Oder man könnte das Momentum der Krise nutzen, um einen deutlichen Wandel in Richtung mehr Nachhaltigkeit zu vollziehen. Diesem spannenden und vielschichtigen Thema werden wir uns in der nächsten Stunde mit folgenden Gästen auf den Grund gehen. Ich begrüße sehr herzlich Klaus Köster. Herr Köster, Sie sind Volkswirt und schreiben seit 1994 für die Stuttgarter Nachrichten über Wirtschaftsthemen. Zunächst als Wirtschaftsredakteur, ab 1997 als Leiter des Wirtschaftsressorts. Nach 20 Jahren übernahmen Sie die Funktion des Titelautors Wirtschaft der Stuttgarter Nachrichten und beschäftigen sich vor allem mit Wirtschafts- und Finanzpolitik, mit dem Thema Mobilität und Umwelt sowie in den vergangenen Monaten mit den Corona-Maßnahmen. Wir freuen uns auf Ihre Einschätzungen. Außerdem begrüße ich sehr herzlich meinen Kollegen Professor Dr. Frank Kupferschmidt. Frank, du hast ebenfalls VWL in Nürnberg und Straßburg studiert und zum Thema Umverteilungswirkungen der Familienpolitik 2007 promoviert. Nach Tätigkeiten an verschiedenen Hochschulen im In- und Ausland hast du von 2009 bis 2015 dann als Pressesprecher und als Referent zu den Themen wirtschaftspolitischer Grundsatz und Unternehmensbetreuung im Wirtschaftsministerium des Landes Baden-Württemberg gearbeitet. Im September 2015 wurdest du zum Professor für allgemeine Volkswirtschaftslehre und die öffentliche Betriebswirtschaftslehre hier an der Hochschule für öffentliche Verwaltung berufen. Wir freuen uns auf deine Einblicke in Wissenschaft und Praxis. Nicht zuletzt begrüße ich sehr herzlich meinen Kollegen Professor Dr. Oliver Sievering. Olli, du bist der dritte Volkswirt in der Runde. Dein Studium und deine Promotion hast du an der Universität Paderborn absolviert. Anschließend warst du für die Wirtschaftsförderung in Paderborn tätig, dann im Finanzministerium des Freistaates Sachsen in Dresden und schließlich bei der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf. 2008 wurdest du an die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen berufen und bist dort seitdem in Forschung und Lehre tätig. Wir freuen uns auf deine Erkenntnisse und Einschätzungen. In den kommenden 30 Minuten werden wir das Themenfeld durch drei kleine Impulsvorträge ausbreiten. Anschließend besteht für Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen und wir erkunden das Thema in einem moderierten Gespräch weiter. Dann würde ich Oliver Siebering bitten, dass du mit deinen Ausführungen zur Konjunkturschätzung im Corona-Jahr und zur Schuldenthematik startest.
Genau, vielen Dank. Fange ich an, ich brauche ein paar Minuten länger. Habe ich. So. Folgendes. Also, ich werde mich mit der Schuldenproblematik beschäftigen. Ich war im Haushaltsvollzug beim Freistaat Sachsen. Sachsen gilt, das weiß eigentlich kaum einer, was die Schuldenproblematik betrifft, eigentlich als sehr vorbildlich, was aber auch manchmal kritisiert wird. Also, Sachsen hatte immer so die geringsten Pro-Kopf-Schulden. Ja, und deswegen habe ich mich auch mal so ein bisschen mit der Schuldenpolitik mit auseinandergesetzt. Also, ich habe jetzt ein paar Folien, ich gehe da jetzt mal ein bisschen durch. Und zwar sehen Sie hier eine Grafikkonjunktur in Deutschland. Und zwar sehen Sie hier das Wirtschaftswachstum. Links sehen Sie die Jahre 2016, 17, 18, 19. Und Sie sehen hier im Jahr 2016 hatten wir ein Wirtschaftswachstum des Bruttoinlandsprodukts von 2,2%, dann 2,6. Dann ging es ein bisschen bergab im Jahr 2018, 2019 nur noch 0,6% Wachstum. So, und jetzt sehen Sie, dass im Jahr 2020 die Prognosen sehr düster aussehen. Hier sehen wir einmal den grünen Balken vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, den blauen Balken vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Und das braune ist dann die Prognose der Bundesregierung. Und Sie sehen für 2020 keine guten Zahlen, das ist aber inzwischen schon bekannt. Alle drei erwarten so ein Wirtschaftswachstum von -5 bis -6%. Ja, aber alle Institute gehen im Prinzip davon aus, wenn wir hier auf das Jahr 2021 blicken, dass wir dann einen ziemlich guten, eine gute Wirtschaftswachstumsentwicklung haben werden. Und das ist so ungefähr diese V-Entwicklung. V bedeutet sozusagen sehr starker Abstieg, aber auch dann relativ guter Anstieg im Jahr 2021. Und das waren jetzt aber die Einschätzungen noch kurz vor dem zweiten Lockdown. Aber trotzdem, die meisten Volkswirte sagen, gut, jetzt wird es ein bisschen länger dauern, dass es im Januar, Februar vielleicht noch ein bisschen verhalten aussehen wird, aber danach der Aufschwung kommen wird. Und rechts habe ich hier den Sachverständigenrat SVR. Die erwarten auch im Jahr 2020 einen negativen Wachstumsbeitrag von -5,1% und im Jahr 2021 auch +3,7%. Also da sind sich die Volkswirte relativ einig, ja, wenn wir die Pandemie einigermaßen gut überstanden haben, da bin ich relativ optimistisch, ja, dass es dann im zweiten Halbjahr auch bergauf gehen wird. So, und hier sehen Sie mal die Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts, und zwar in den Quartalen. Und zwar sieht man hier, also rechts sieht man im Prinzip das Quartal 1 für das Jahr 2020. Und wenn wir mal die letzte Zeile hier unten sehen, dann sehen Sie immer die Preissaison und Kalender bereinigt gegenüber Vorquartal. Das heißt, im Quartal 1, also im Frühjahr dieses Jahres, hatten wir ein Wirtschaftswachstum von -1,9%. Da sieht man also schon, dass die Auswirkungen der Corona-Krise nach Deutschland kamen. Und dann das zweite Quartal war natürlich ein Katastrophenquartal mit -9,8%. Ja, gegenüber dem Vorquartal. Ich glaube, sowas hatten wir noch nie. Aber dann kamen Anzeichen einer sehr starken Erholung. Im dritten Quartal haben wir also ein Wirtschaftswachstum gehabt von 8,5%. Und zwar die Optimisten, also mehr oder weniger bestätigt. Und jetzt hatte man eigentlich gedacht, naja, wenn die zweite Welle nicht kommt, dann wird es auch im vierten Quartal ungefähr so aussehen. Das wird es aber nicht. Im vierten Quartal werden wir wieder ein deutliches Minus haben. Ja? Und insgesamt werden wir also um die 5 bis 6% Einbruch haben. Das entspricht ungefähr so dem Einbruch, den wir auch im Jahr 2009 hatten. Und dieser Einbruch ist natürlich dann auch mit deutlich geringeren Steuereinnahmen verbunden. Hier sehen Sie mal die Steuereinnahmen von den Jahren 2011. Da hatten wir insgesamt für Bund, Länder und Kommunen 573 Milliarden, wenn Sie mal ganz links gucken. Und dann sieht man hier, dass die Steuerentwicklung eigentlich sehr positiv gelaufen ist. Wir hatten einigermaßen gute, moderate Wirtschaftswachstumsraten. Das bedeutet letztendlich auch, der Arbeitsmarkt hat sich gut entwickelt. Die Unternehmensgewinne haben sich gut entwickelt. Die Steuereinnahmen sind ganz stark gestiegen. Und gegenüber dem Jahr 2009 haben sich die Steuereinnahmen bis zum Jahr 2019 um 50% erhöht, ja, auf 799 Milliarden. Gut, und jetzt sehen Sie natürlich den scharfen Schnitt im Jahr 2020. Die Steuerschätzer im November erwarten für dieses Jahr insgesamt Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen in Höhe von 728 Milliarden. Also schon ein starker Einschnitt. den aber hauptsächlich der Bund treffen wird. Ja, unter anderem haben wir jetzt auch die Mehrwertsteuersenkung. Ja, haben wir im Prinzip um die 20 Milliarden. Sie wissen ja, dass im letzten halben Jahr des Jahres 2020 die Mehrwertsteuersätze etwas reduziert worden sind. Dann haben wir natürlich sehr starke Konjunktureinbrüche bei den Gewinnunternehmen, bei den Unternehmen der Gewinne. Die Gewinne sinken sehr stark. Ja, und man geht aber im Jahr 2021 schon wieder mit einem deutlichen Wachstum. Davon geht man im Prinzip aus. Also wir haben also in diesem Jahr ein grottenschlechtes Jahr, was die Steuerentwicklung betrifft. Ja, und das wirkt sich natürlich auch auf den Bundeshaushalt aus. Sie sehen jetzt hier den Bundeshaushalt. Zum Beispiel links im Jahr 2012 sehen Sie, dass der Bundeshaushalt ein Volumen von 307 Milliarden hat. Ja, und die geplante Neuverschuldung war damals 22,5 Milliarden. Und dann sehen Sie in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 die sogenannte schwarze Null. Ja? Das heißt, der Bund hat in seinem Plan immer damit gerechnet, wir schaffen jetzt den Bundeshaushalt hinzubekommen ohne eine Netto-Kreditaufnahme. Das ist die sogenannte schwarze Null. Ja? Und das war eigentlich auch für 2020 vorgesehen. Da stand auch mal eine schwarze Null. Aber dann kam doch die Pandemie und dann hat man die Ausgaben ganz stark erhöht. Ja? Und man kommt jetzt um eine Neuverschuldung nicht herum. Und die ist für dieses Jahr geplant von 217, also knapp 218 Milliarden. Insbesondere haben wir mehr Ausgaben im Bereich Arbeit und Soziales. Die Bundesagentur für Arbeit haben wir noch ein bisschen was rausgeschoben. Dann insbesondere in der allgemeinen Finanzverwaltung, da werden letztendlich die ganzen Konjunkturprogramme mit verbucht. Und dann haben wir auch im Bereich Gesundheit ganz hohe zusätzliche Ausgaben. Und Sie sehen, jetzt haben wir auf einmal eine riesen Neuverschuldung von 217 Milliarden. Das hatten wir so noch nicht gehabt. Ja? Also 217 Milliarden sind also sozusagen geplant. Und auch im nächsten Jahr werden 180 Milliarden an Neuverschuldung geplant. Und Sie sehen also eine Abkehr von der schwarzen Null. Die ist immer ein bisschen umstritten. Da kommen wir vielleicht noch hinterher in der Diskussion drauf. Und ganz stark umstritten ist auch immer die sogenannte Schuldenbremse. Die Schuldenbremse besagt sozusagen, dass wir grundsätzlich einen ausgeglichenen Haushalt haben sollten. Aber sie ist nicht ganz so starr, wie das manchmal beschrieben wird. Also wir haben die Möglichkeit, und das steht in Artikel 115 Grundgesetz, ja, eine Kreditaufnahme bis zu 0,35% des nominalen Bruttoinlandsprodukt aufzunehmen. Das ist die sogenannte Strukturkomponente. Und zusätzlich haben wir eine Konjunkturkomponente, die wird eigentlich häufig vergessen. Das heißt, bei der Konjunkturkomponente haben wir eine symmetrische Berücksichtigung der konjunkturellen Situation. Das heißt, wenn wir also durch eine Rezession deutlich weniger Steuern einnehmen, dann darf der Bund ja als Ausgleich auch entsprechend die neue Schulden aufnehmen. Ja, das wird aber meistens gar nicht so mit betrachtet. Und dann gibt es als drittes noch sozusagen die finanziellen Transaktionen, die dürfen ausgeglichen werden. Um die finanziellen Transaktionen möchte ich mich jetzt gar nicht so kümmern. Ich möchte mich auf die Strukturkomponente beschränken und auf die Konjunkturkomponente. So, Folgendes. Also, wir haben eine Strukturkomponente und wir dürfen also 0,35% gemessen am Bruttoinlandsprodukt dürfen wir eine neue Schuldaufnahme hinnehmen. Das heißt also, das Bruttoinlandsprodukt war im vorangegangenen Jahr 3.344 Milliarden Euro. Ja, mal 0,35% sind 11,7 Milliarden. Das heißt, der Bund darf strukturell, also immer so Pi mal Daumen, 11 bis 12 Milliarden an Schulden aufnehmen. Das ist den Ländern verwehrt. Sie sehen hier oben 0%, das heißt, den Ländern hat man das nicht zukommen lassen. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Den Ländern hätte ich durchaus auch so um die 0,35% ganz gerne zugestanden. Also, wir dürfen also immer um die 11 bis 12 Milliarden zusätzlich aufnehmen. Und hinzu kommt also die sogenannte Konjunkturkomponente, wie eben schon gesagt, die wird häufiger vergessen. Was ist die Konjunkturkomponente? Ich gehe mal ganz kurz weiter. Folgendes, wir haben jetzt eine Rezession im Jahr 2020 und jetzt wird Folgendes gemacht. Es wird geschätzt, wie hoch ist denn das Bruttoinlandsprodukt, wenn alles normal ausgelastet wäre, und wir vergleichen das mit dem erwarteten Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr. So, und da sehen wir eine sehr hohe Produktionslücke. Das heißt, wir haben eine Produktionslücke in diesem Fall von geschätzt 264 Milliarden. Das heißt, wir sind also durch diese Rezession 264 Milliarden sozusagen unter unserem Normalstandard, was das Bruttoinlandsprodukt betrifft. 264 Milliarden ist schon eine sehr große Hausnummer. Was macht man jetzt mit der Konjunkturkomponente? Wir haben jetzt diese Produktionslücke, die wird geschätzt. Ja, die wird geschätzt auf Grundlage einer Cobb-Douglas-Produktionsfunktion. Da müssen wir jetzt aber nicht drauf eingehen. Und diese Produktionslücke beträgt also, wie schon gesagt, sagenhafte 264 Milliarden Euro. Und diese 264 Milliarden wird mit der sogenannten Budget-Semi-Elastizität, ja, ein schwieriger Begriff, von 0,203 multipliziert. Dann haben wir den Wert 53,6 Milliarden. Ich komme gleich auf diese Folie zurück, wollte aber nur ganz kurz zeigen, was die Budget-Semi-Elastizität ist. Die Budget-Semi-Elastizität ist also ein Maß für die Reaktivität sozusagen des staatlichen Finanzierungssaldos und besagt sozusagen, wenn wir eine Rezession haben, ja, das Bruttoinlandsprodukt geht zurück, dann gehen in der Regel auch die Steuereinnahmen zurück und so ein paar Sozialhilfeausgaben steigen. Und die Erfahrung zeigt, dass wir auf einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von einer bestimmten Höhe mit dem Wert von 0,20 Haushalt des Bundes auswirkt. Also was bedeutet diese, das ist ein Erfahrungswert, diese 0,203 ist ein Erfahrungswert. Und besagt also, wenn wir zum Beispiel eine Produktionslücke von 100 Milliarden haben, also das Bruttoinlandsprodukt geht um 100 Milliarden zurück, dann bedeutet das, dann müssen wir diese 100 Milliarden mit 0,203 multiplizieren. Und das bedeutet, so wirkt sich ein Bruttoinlandsprodukt in Höhe von 100 Milliarden auf den Finanzierungssaldo des Bundes aus. Also 100 Milliarden mal 0,203 bedeutet, man kann davon ausgehen, dass dann ein negativer Finanzierungssaldo von 20,3 Milliarden einhergeht. Natürlich insbesondere aufgrund der Steuereinnahmen, die sinken, aber natürlich auch ein paar Sozialhilfeausgaben, die dadurch steigen werden. Ja? So, und wenn wir also diese 264 Milliarden mal 0,203 nehmen, dann bedeutet das, auf den Bund kommt dieses Jahr ein negativer Finanzierungssaldo durch diesen Rückgang in Höhe von 53 Milliarden zu. Das sind so Erfahrungswerte, ja? Also 53,6 Milliarden. Und das bedeutet jetzt, Moment, ich gehe nochmal ganz kurz hoch, dass wir jetzt das als Ausgleich wieder reinnehmen dürfen. Das heißt, der Bund erwartet also 53,6 Milliarden weniger Steuereinnahmen, etwas mehr dann im Prinzip auch an Sozialhilfeausgaben. Das belastet den Bund um 53,6 Milliarden. Und das bedeutet, diese 53,6 Milliarden darf der Bund dann zusätzlich auch aufnehmen. Das ist diese Konjunkturkomponente. Und ich finde, diese 53,6 Milliarden ist schon ein ganz schöner Batzen. Das wird meistens immer vergessen. Und wenn wir diese 11,7 Milliarden und die 53,6 Milliarden betrachten, dann sind das immerhin 65 Milliarden, die sozusagen der Bund zusätzlich aufnehmen darf, ja, im Rahmen der Schuldenbremse. Weil immer so gesagt wird, oh, die Schuldenbremse, ah, das ist null, ja, ist nicht null, ja, bedeutet nicht null Verschuldung. In diesem Fall sogar 65,3 Milliarden, wenn ich die Strukturkomponente nehme und die Konjunkturkomponente, ja. Also das wird immer so ein bisschen falsch verstanden. Gut, 65 Milliarden dürften wir infolge dieser beiden Komponenten aufnehmen. Aber wie ich habe ja eben schon gesagt, wir nehmen 217 Milliarden dieses Jahr auf. Ja? Und zwar sagt der Artikel 115, ja, im Falle von Naturkatastrophen oder von außergewöhnlichen Notsituationen, was natürlich diese Pandemie natürlich darstellt, dürfen wir diese Schuldenbremse auch aussetzen. Das muss mit der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages abgestimmt werden. Und diese Abstimmung erfolgt am 2. Juli 2020. 388 Bundestagsabgeordnete haben gesagt, ja, das werden wir dieses Jahr aussetzen. Übrigens, das wird auch im nächsten Jahr ausgesessen. Ja? Und wir dürfen uns also jetzt mehr verschulden als zum Beispiel diese 65 Milliarden. Wir machen jetzt 217 Milliarden, aber das muss mit einem Tilgungsplan versehen werden. Und dieser Tilgungsplan besteht schon. Und dieser Tilgungsplan sieht im Prinzip vor, dass wir in den nächsten 20 Jahren, ja, jedes Jahr ungefähr knapp 6 Milliarden tilgen werden. 6 Milliarden in den nächsten 20 Jahren. Das heißt also schon eine ziemliche Menge, die sozusagen, ja, wir für die Tilgung vorsehen. Und jetzt möchte ich hier auf die Staatsschulden eingehen. Hier sehen Sie mal die Staatsschulden in Deutschland. Und zwar 1991, also in dem Jahr nach der Wiedervereinigung, da hatten Bund, Länder und Kommunen insgesamt 618 Milliarden an Schulden, nominal. Und Sie sehen, infolge Insbesondere auch der Wiedervereinigung sind die Schulden in Deutschland gestiegen. Und jetzt sehen Sie hier diesen scharfen Schnitt nach oben im Jahr 2009, 2010. Ja, sind die Schulden infolge der Finanzkrise nochmal ganz stark gestiegen, ungefähr 300 Milliarden. Und dann sehen Sie, dass die Schulden hier so peu à peu ein bisschen zurückgegangen sind. Aus meiner Sicht, wir hatten ja sehr gute Steuereinnahmen, wie eben schon gezeigt, ja, hätte es eigentlich noch ein bisschen weiter zurückgehen können. So, was aber auch noch ganz wichtig ist, also wir haben im Jahr 2019 2.053 Milliarden, also 2 Billionen ja, an Schulden. Und das wird immer ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt gesetzt. Jetzt gucken wir uns das mal rechts unten an. Wenn wir also diese 2 Billionen auf das Bruttoinlandsprodukt beziehen von 3,4 Billionen, dann haben wir also eine Schuldenquote von 59,8%. Und die sehen Sie jetzt hier rechts unten, 59,8%. Und Sie sehen, diese Schuldenquote ist eigentlich in dem Jahr 2010, war sie bei ungefähr 82%, ist sie peu à peu gesunken. Nicht, weil wir so viele Schulden gesenkt haben, sondern insbesondere, weil das Bruttoinlandsprodukt etwas gestiegen ist, immer ganz normal gut gestiegen ist, ja. Und dadurch sinkt sozusagen die relative Schuldenlast, ne, auf 59,8%. Und wie Sie vielleicht wissen, das Maastricht-Kriterium von 1991 sieht vor, oder 92, ja, dass wir nicht mehr als 60% haben sollten. Das heißt, jetzt haben wir im Jahr 2019 das Maastricht-Kriterium eingehalten. Ja, das werden wir beim nächsten Jahr nicht mehr schaffen. Sie sehen jetzt im nächsten Jahr, das ist jetzt meine vorletzte Grafik, Sie sehen jetzt zum Beispiel rechts, ja, rechts sehen Sie unten als drittletztes Deutschland. Das heißt, unsere Staatsverschuldung wird voraussichtlich Ende dieses von 59,8 auf 71,72% Pi mal Daumen steigen. Das heißt, die Staatsverschuldung wird doch deutlich steigen. Aber die meisten Ökonomen, und ich sage das eigentlich auch, das ist noch in beherrschbarem Rahmen. Ja? Weil dann immer gesagt wird, jetzt wieder 217 Milliarden, nächstes Jahr nochmal 180 Milliarden. Ja? Also in diesem Jahr werden wir also auf 71,2% kommen. Wenn Sie das mal gucken, hier rechts diese blauen Balken, da sind wir so im Mittelfeld. Was Sie sehen zum Beispiel Griechenland, ja, da wird es auch nochmal um 20-30% steigen, auf 207%. Das ist eine gewaltige Verschuldung. Italien wird es ganz hart treffen. Ja, da steigt auch um 25-30% auf 160%. Spanien auch. Ja. Das heißt, wir liegen also im internationalen Vergleich, also in der Eurozone, so im Mittelfeld. Und Sie sehen hier zum Beispiel links die gelben Balken. Da sehen Sie sozusagen die Neuverschuldung in diesem Jahr. Das Haushaltsdefizit in Deutschland also steigt um 6%. Also wir haben um 6% negativen Finanzierungssaldo. Aber Sie sehen hier zum Beispiel, Spanien hat es ganz stark erwischt. Belgien wird es ganz stark erwischen. Italien wird es ganz stark erwischen. Übrigens auch England, also Großbritannien wird es ganz stark erwischen. Ist in der Grafik nicht dabei, weil sie nicht in der Eurozone sind und eigentlich ja auch nicht mehr in der EU. Das heißt also, die meisten Ökonomen sagen, ja, relativ gesehen ist das beherrschbar. Ja? Die Meinung vertrete ich eigentlich auch. Aber trotzdem, wir werden uns in diesem Jahr verschulden, wir werden uns auch im nächsten Jahr verschulden. Ja? Das heißt, der Schuldenstand wird steigen, laut Schätzung des Sachverständigenrats auf ca. 71-72% des Bruttoinlandsprodukts. Aber wir bleiben deutlich unter den 82%, die wir im Jahr 2010 hatten. Ja? Im Jahr 2010 hatten wir 82% und jetzt kommen wir auf ungefähr 71-72%. Also das wird einigermaßen beherrschbar sein, ja? Auch wenn die Zahlen natürlich erschreckend klingen. Ja? Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wird die Pandemie weiter verlaufen? Ich bin da optimistisch, dass es ab Frühjahr dann einigermaßen positiv aussieht. Dann, wie sieht es aus mit der Finanzierung der neuen Schulden? Wir sehen zum Beispiel noch hier, dass wir damals, wenn Sie diesen Schulden, den relativen Schuldenstand hier sehen, dass wir rausgewachsen sind. Ja, wir haben sehr gute Steuereinnahmen gehabt. Das Bruttoinlandsprodukt ist gestiegen. Und wenn das in den nächsten Jahren auch so kommt, dann können wir sozusagen aus diesen Schuldenquoten rauswachsen, genau wie wir es seit 2010 gemacht haben. Aber, ja, es gibt aber auch einige, zum Beispiel die Linken, fordern höhere Steuern, insbesondere höhere Vermögensabgaben. Also das wird noch ziemlich spannend sein, die nächsten Wochen sozusagen die Diskussion zu verfolgen, ja, welche Vorschläge kommen sozusagen, um diese Schulden zu tilgen. So, das war's. Sorry, ich habe ein paar Minuten überzogen.
Ja, vielen Dank für diese interessanten Einblicke in unseren Schuldenstand und unsere finanziellen Möglichkeiten. Im Anschluss wird nun Klaus Köster die möglichen Auswirkungen von Covid-19 auf die Wirtschaftsordnung in den Blick nehmen.
Ja, vielen Dank und herzlich willkommen. Ich knüpfe gleich gerne an diesen Schuldenzahlen an. Mir geht es genau insbesondere um die Frage, auch was das insgesamt mit der Art, wie Wirtschaftspolitik betrieben wird in Deutschland und welche Einflüsse es auf unsere Wirtschaftsordnung haben kann. Den Themen möchte ich mich gern ein paar Minuten beschäftigen. Ja, diese 400 Milliarden Euro Neuverschuldung in 2020 und 2021, die bisher geplant sind, wenn man das mal ganz stumpf auf Kopfzahlen herunterbricht, dann entspricht das bei einer vierköpfigen Familie einem Betrag von 20.000 Euro. Auch die Unternehmenssteuern müssen letztlich ja von Kunden, Mitarbeitern, Aktionären und so weiter getragen werden. Wenn man das also ganz plump runterbricht, ist man bei dieser Größenordnung. Wenn man mal diesen Tilgungsplan mal fortschreibt auf das Jahr 2021, dann würde das bedeuten, dass man 40 Jahre lang jedes Jahr 10 Milliarden Euro Haushaltsüberschüsse machen und diszipliniert für die Schuldentilgung verwenden müsste. Nicht für Klima, nicht für Renten, sondern für die Schuldentilgung. Im Moment ist man also bei einer Relation 40 Jahre Tilgung und 2 Jahre Geld aufnehmen. Das heißt, jeden Tag verschulden wir uns mit einem Betrag, der 3 Wochen lang abgetragen werden muss. Und wir hatten in den vergangenen 10 Jahren natürlich auch eine hervorragende Sondersituation mit sehr günstigen Wechselkurs, mit China als riesengroßen Wachstumstreiber, mit offenen Märkten. Das heißt, wir hatten sehr, sehr gute Voraussetzungen. Und wir können nicht zwingend davon ausgehen, dass wir sozusagen im gleichen Ausmaß unsere Schulden auch wieder zurückführen können. Das heißt, das Risiko, dass wir im Moment gerade dabei sind, das Pulver der kommenden Generationen verschießen, ist relativ groß. Bei aller Notwendigkeit, die natürlich die Hilfen haben. Und das will natürlich auch gut überlegt sein, wie viel und für welche Zwecke man das Geld, diese hohen Mittel ausgibt. Eine Grundvoraussetzung, um an ein abragendes Schuldenberg überhaupt denken zu können, ist sicherlich ein langfristiges Wachstum, das deutlich oberhalb der Zinsen liegt. Das schafft die Voraussetzung dafür, dass man rauswachsen kann aus den Schulden. Dabei muss man natürlich aber auch sehen, dass sich die Wachstumsperspektiven auch unabhängig von Corona natürlich ein ganzes Stück weit eingetrübt haben. Wir haben eine demografische Entwicklung, die natürlich die öffentlichen Haushalte belastet, auch im Zusammenhang mit Rentenpakete, die ja die Ansprüche sozusagen auch perspektivisch nochmal gesteigert haben. Wir haben ein exportorientiertes Geschäftsmodell, das selbst dann in Frage steht, wenn jetzt durch den Machtwechsel in den USA die Grenzen wieder etwas offener werden und die Handelskriege vielleicht nicht mehr in dieser Intensität oder vielleicht gar nicht mehr geführt werden. Denn ein ganz wichtiges Land wie China wird vom Großimporteur deutscher Waren zum Wettbewerber, auch und gerade mit neuen Technologien. Und deshalb sollten die Hilfen idealerweise so konzipiert sein, dass sie sozusagen den Keim der Wachstumsförderung schon in sich tragen und dadurch sozusagen zu ihrer eigenen Finanzierbarkeit beitragen. Diese hunderte Milliarden Euro, von denen wir sprechen, denen stehen im Moment aber doch eher spärlich anmutende Zukunftsinvestitionen entgegen. Zum Beispiel hat Deutschland gerade unter großem Applaus für sich selbst Unterstützung für die künstliche Intelligenz von 3 auf 5 Milliarden erhöht und das auf 5 Jahre verteilt. Das heißt also, die Relation zwischen Bestandswahrung beziehungsweise auch Bedienung von Ansprüchen der Vergangenheit und dem, was in die Zukunft investiert wird, ist im Moment eher nicht zugunsten der Zukunftsinvestitionen. Somit spricht auch einiges dafür, dass das mit diesem Herauswachsen schwierig wird und der Staat auch weiterhin eine große Rolle spielen muss als Stütze der Wirtschaft, sich dabei aber ihrerseits wiederum selbst auf diese Wirtschaft stützen muss und man da ein Konstrukt hat, bei dem man so nicht so richtig aus einem hohen Staatsanteil und aus einer hohen Staatsquote rauskommt. Es geht jetzt allerdings nicht nur um Geldströme, es geht ja, wenn das sozusagen eine nachhaltige Veränderung ist, geht es natürlich auch darum, wie wirtschaften wir eigentlich insgesamt in diesem Land, wie verändert sich dadurch möglicherweise unsere Wirtschaftsordnung, die ja immer noch die soziale Marktwirtschaft ist, die Ludwig Erhard als sicherlich der wichtigste Vater der sozialen Marktwirtschaft so charakterisiert hat, dass der Staat es in die Hand des Einzelnen legt, durch Fleiß, Geschick und Ideen Erfolge zu erzielen, dessen Früchte dann auch sozusagen der gesamten Gesellschaft zugutekommen. Die Rolle des Staates ist weniger, Wirtschaftssubjekte wirtschaftlich zu unterstützen oder ihnen kleinteilige Vorgaben zu machen, sondern vor allen Dingen den Wettbewerb zu sichern und aufrechtzuerhalten, sodass die Anstrengungen tatsächlich dem Kunden zugutekommen und nicht darauf gerichtet sind, den Gegner, sozusagen den Rivalen, den Konkurrenten auszuschalten. Welche Auswirkungen aber hat Covid auf diesen Wettbewerb möglicherweise? Da würde ich die These vertreten, dass je höher die Hilfen sind und insbesondere je länger sie Anteil halten, desto stärker verschiebt sich auch das Anreizsystem, das die Wirtschaftsordnung an die Wirtschaftssubjekte, den Wirtschaftssubjekten vorgibt. Denn sie führt dazu, dass die Rolle des Staates als Quelle des Wohlstands oder zumindest des Einkommens wächst und die des Marktes, also der Kunden, sinkt. Für Unternehmen wird es dann rational, sich eher um die Gunst des Staates zu bemühen, als um die Gunst des Kunden, weil letztlich vom Staat eher sein Wohlergehen abhängt als vom Kunden. Dadurch lockert sich der Zusammenhang zwischen Leistung und wirtschaftlichem Erfolg und auch der Begriff der Leistung verschiebt sich. Unternehmerische Leistung wird in so einer sich schleichend veränderten Wirtschaftsordnung immer mehr darin bestehen, nicht die Marktbedürfnisse am besten zu bedienen, vielleicht auch, aber immer weniger, sondern insbesondere darin, die Förderkriterien des Staates besser am besten zu erfüllen oder, das ist dann sozusagen die Königsklasse, diese Förderkriterien des Staates gleich von Anfang an zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Das Paradebeispiel dafür hat die deutsche Lufthansa geliefert, die es ja geschafft hat, die sicherlich schwer gebeutelt ist, die es aber geschafft hat, einen milliardenschweren Einstieg des Staates zu bewerkstelligen, mit dem Argument, systemrelevant zu sein. Das Ganze geht natürlich dann zulasten auch anderer Verkehrsträger, auch konkurrierender Airlines, die natürlich jetzt ihrerseits dieses wollen, staatliche Unterstützung wollen, auch unter Berufung auf die Lufthansa. Auch TUI hat es geschafft, ein Reisekonzern als systemrelevant anerkannt zu werden. Und die Unternehmen stehen Schlange vor dem Kanzleramt und wollen auch als systemrelevant anerkannt werden. Der Wettbewerb findet vor den Türen des Kanzleramts statt um Subventionen und Hilfen. Das ist schon eine deutliche Veränderung unserer Wirtschaftsordnung. Und die jahrzehntealte Theorie des Rent-Seeking erfährt derzeit eine eindrucksvolle Bestätigung. Nämlich, wenn der Staat den einen bevorzugt, kommt der andere und sagt, Moment, jetzt bin ich aber benachteiligt, jetzt will ich aber auch bevorzugt werden. Am Ende werden alle bevorzugt. Im Grunde wird keiner bevorzugt gegenüber dem anderen, aber für den Staat ist es sehr teuer. Das ist im Grunde so, wie wenn im Stadion alle aufstehen, dann sieht keiner mehr, aber es stehen dann alle sozusagen. Und diese Entwicklung scheint mir gerade, man sieht es am Beispiel Lufthansa und Reisebranche, im Gang zu sein. Jede einzelne dieser Forderungen kommt eigentlich vergleichsweise unbedeutend in Relation zum großen Ganzen daher. Man redet ja mittlerweile, die kleinste Recheneinheit ist ja mittlerweile fast schon die Billion, in der gedacht wird. Es kommt alles aus dem großen Topf und die einzelne Forderung erscheint da gar nicht so wahnsinnig bedeutend, wenn man doch mit ein paar wenigen Milliarden so einen Konzern wie die Lufthansa retten kann, ist doch halb so wild. Aber die Verantwortungsträger, die können eigentlich nicht so denken. Die müssen auch immer den Topf als Ganzes im Auge haben. Die müssen ihn auch gegen kleine Ansprüche, die sich summieren können, letztlich verteidigen und immer im Auge haben, was für Signale setze ich, auch wenn ich den Topf hier und hier anbohre und anzapfe. Und müssen auch immer im Auge haben, dass es letztlich auch eine scheinbare, dass die Leistungsfähigkeit des Staates auch nur eine scheinbare ist, weil der Staat stützt sich seinerseits auf die Wirtschaft und kann letztlich langfristig nicht stärker sein als die Wirtschaft, auf die er sich stützt. Und deshalb wäre eine gewisse Demut der Politik gegenüber den eigenen Möglichkeiten etwas eigentlich sehr Angemessenes. Wäre auch kein Zeichen von Schwäche, sondern eher von Realitätssinn. Wenn man allerdings die Rhetorik von Mandatsträgern hört, ist von dieser Demut eigentlich wenig zu hören. Bundesfinanzminister Scholz sagt, wir kommen mit einem Wumms aus der Krise und wenn es ein Problem nicht gibt, dann ist es das Problem des fehlenden Geldes. Wir werden genügend Geld haben, sagt er. Das ist ein sehr lockerer Spruch angesichts der Dimensionen, über die er redet. Sein Koalitionskollege von der anderen Partei, Peter Altmaier, will da nicht nachstehen, zitiert Wilhelm Busch mit dem lockeren Spruch, der Onkel, der was mitbringt, ist beliebter als die Tante, die Klavier spielt. Klingt natürlich nett, soll auch ermutigend sein, zeugt aber nicht unbedingt vom Mut, sondern vielleicht auch schon fast ein Stück von dem Übermut, jetzt endlich Geld ausgeben zu können und von allen Fesseln befreit zu sein. Das ist natürlich auch eine Denkweise der vergangenen 10 Jahre, in denen die Wirtschaft unglaublich gut lief, aber auch deswegen, weil im Grunde ganz, ganz viele positive Faktoren zusammengekommen sind nach der Finanzkrise, die ultralockere Geldpolitik, der sehr, sehr günstige Wechselkurs des Euros, der natürlich gerade Deutschland und seinem Exportmodell sehr zugute gekommen ist, Rohstoffpreise und so weiter. Also es gab viele Dinge, die zusammengespielt haben und dazu geführt haben, dass im Grunde genommen die Steuereinnahme, Professor Sievering hat es ja eindrucksvoll gezeigt, drastisch angestiegen sind, um 50% innerhalb eines Jahrzehnts sozusagen. Das bedeutet ja auch, wenn man es mal aus der Sicht der Entscheidungsträger sieht, diejenigen Abgeordneten im Bundestag und in den Landtagen, die in den vergangenen 2 Legislaturperioden neu gewählt wurden, die kennen gar nicht Finanzknappheit, die kennen eigentlich nur schwarze Null. Und die schwarze Null, die ist ja nicht hart erarbeitet worden, sondern die ist ja sozusagen frei Haus geliefert worden. Das heißt, das ökonomische Grundprinzip, das Grundprinzip, warum es überhaupt Ökonomie gibt, der Umgang mit knappen Ressourcen, dieses Problem, die ökonomische Grundfrage hat sich für Abgeordnete in den vergangenen Jahren kaum gestellt. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf eine Wirtschaftsordnung, weil nach Ludwig Erhard macht Fleiß und Einsatz den Unterschied, aber es heißt eben auch umgekehrt gewendet, es kann auch nicht jeder alles bekommen. Im Moment geht die Anreizwirkung der Wirtschaftsordnung dahin, dass Wohlstand nicht mehr etwas ist, was erarbeitet werden muss, sondern dass es quasi ein Rechtsanspruch gegenüber dem Staat ist, den man einfordern oder durch Lobbyarbeit erzielen kann. Und da passt im Grunde auch die langsam aufkeimende Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen dazu. Auch dahinter steht letztlich der Gedanke, warum sich Wettbewerb machen, warum konkurrieren, wenn man doch eigentlich durch guten Willen sozusagen alleine auch schon seinen Lebensunterhalt erzielen kann. Die Frage, wo kommen die Ressourcen dann her? Wo wird der Wohlstand erwirtschaftet? Die ist bei diesen Ansätzen immer eher zweitrangig sozusagen. Aber ein Free Lunch sozusagen gibt es nicht, auch nicht in der Corona-Bekämpfung. Jede Politik, egal wie gut sie gemeint ist und egal wie groß die Notwendigkeit ist und erscheint, stellt ihre Rechnung auch aus und auch die heutige Politik wird ihre Rechnung ausstellen. Und sie wird nicht nur die Rechnung ausstellen, sondern sie ist schon jetzt dabei, das Denken doch sehr stark sowohl bei den Bürgern als auch in der Politik zu beeinflussen. Und eines sollte man bei alledem auch nicht vergessen, die Schulden allein dieses Jahres werden von einer ganzen Generation, eine ganze Generation lang abgetragen werden müssen. Und das ist auch ein Wumms, das ist ein Wumms auf Raten, über den aber leider bisher viel zu wenig gesprochen wird, meiner Meinung nach. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Köster, für diese vielschichtigen Einschätzungen. Abschließend wird nun Frank Kupferschmidt auf Unterschiede zwischen politischem Wunsch und ökonomischer Wirklichkeit der staatlichen Eingriffe eingehen.
Genau, ich würde ganz gerne anknüpfen an die beiden Kollegen und mich der Ausgabenseite nochmal widmen und der sehr einfachen, sehr naheliegenden Frage, ob denn das viele Geld, das wir bewegen, auch etwas bringt. Wir hatten 2 Schritte, die so auch sehr medienwirksam dargestellt worden sind. Zuerst feuerte Olaf Scholz im Namen der Bundesregierung eine Bazooka ab. Das war Anfang März. Da ging es schon mit mehreren Milliarden los, kurz nach dem Lockdown. Und dann im Juni, das konnte man ja gar nicht überhören, kam dann der Wumms. den Kollege Köster auch schon angesprochen hat. Und insgesamt wurden da astronomische Summen mobilisiert. Forscher des IFO-Instituts in München gehen ja mittlerweile schon davon aus, dass es in Richtung einer Billion marschiert langsam. Und da stellt sich schon die naheliegende Frage, ob denn dieses ganze Geld etwas bewirken kann. Wenn man das jetzt zerbröseln und zerteilen würde, alle Hilfsmittel und Hilfsprogramme, müssen wir gar nicht jetzt jede Einzelheit anschauen, aber man könnte vielleicht ungefähr drei Gruppen von Ausgaben kategorisieren. Es gibt öffentliche Ausgaben, die man schnell an den Mann oder an die Frau bringt und die etwas bewirken können, die effektiv sind. Dazu würde ich mal gerade diejenigen Ausgaben zählen, die in der ersten Phase der Pandemiebekämpfung getätigt worden sind. Liquiditätshilfen an Unternehmen, auch das Kurzarbeitergeld zählen darunter, weil das gerade in dieser Phase effektiv war, Unternehmen von Kosten zu entlasten, die sie nicht tragen konnten. Man kann auch sagen, da wurden betriebliche Kosten vergesellschaftet, und zwar in einem sehr enormen Umfang. Aber von der Effektivität her dieses Eingriffes war das wirksam, um gerade jetzt in dieser Schockphase im März, keiner weiß, wie es weitergeht aus unternehmerischer Sicht, keiner weiß, ob er wirklich Löhne bezahlen kann die nächsten drei Monate, konnte ich hier als Staat effektiv gegensteuern. Es gibt eine zweite Gruppe von Ausgaben, die ich hier in diesem Konglomerat an Ausgaben sehe. Das sind die Ausgaben, die man schnell ranbringt in den Wirtschaftskreislauf, aber bei denen die Effektivität umstritten ist. Und ich glaube, das konnte auch jeder so ein bisschen der Diskussion entnehmen. Die Mehrwertsteuersenkung zählt ja dazu. Sehr teure Maßnahme, 20 Milliarden Euro soll sie kosten. Und die Effektivität war von Anfang an umstritten. Es ist zwar wichtig, den Konsum zu stützen, gerade in einer Krisenphase, den privaten Konsum zu stützen. Aber gleichzeitig ist fraglich, ob jetzt ein tatsächlicher Stimulus erfolgt, wenn der Joghurtbecher jetzt um 3 Prozentpunkte billiger wird als vorher. Also ob diese zeitlich befristete Mehrwertsteuersenkung einen wesentlichen Impuls geben konnte, mag man dahingestellt bleiben. Und das ist auch so ein bisschen das Bild, das diverse Forschungseinrichtungen zeigen. Also sehr wohl ein stabilisierender Beitrag, aber vielleicht für einen begrenzten Effekt. Und es gibt eine dritte Gruppe von Maßnahmen, die sicherlich effektiv sind, aber die Frage ist, wann sie denn die Effektivität entfalten. Und sicherlich nicht dann, wenn ein Bundesfinanzminister sie in einer Bundespressekonferenz verkündet, weil es sehr lange dauert, bis diese Maßnahmen wirklich über die Rampe kommen. Da denke ich jetzt an Investitionen, die sicherlich begründet sind in digitale Infrastruktur, die auch Bestandteil der Konjunkturpakete sind. Aber klar, das dauert lang, bis die getätigt werden. Aber es geht auch um Subventionen, die nicht mit Verkünden auf einer Pressekonferenz sofort in Aktion kommen. Ich denke da, ich zitiere da das Handelsblatt Mitte September. Das Wumms-Paket beinhaltete 11 größere Subventionstöpfe, die auch in Brüssel notifiziert, also wettbewerbsrechtlich für unbedenklich gehalten werden mussten. Und Mitte September, also 3 Monate nach den Wumms, nach der Wumms-Verkündung, war erst eines von diesen 11 Töpfchen notifiziert, also tatsächlich konnte es angewandt werden. Sinnigerweise, kleiner Scherz am Rande, das war der Topf für den ÖPNV. Also Mitte September wurde dann dem Staat bestätigt, dass er staatliche Unternehmen unterstützen kann. Das ist doch eine schöne Sache. Also 3 Ausgabenkategorien, die zeigen, dass jetzt man von so einem Wumms jetzt nicht unbedingt ausgehen kann, dass er eine sofortige Wirkung entfaltet. Und ich würde mich hier in der Bewertung Clemens Fuß anschließen, ja einen der führenden Ökonomen in Deutschland gerade, der auch sagte, dass es sicherlich sinnvoll ist, jetzt in dieser Konjunkturphase mit Geld, also fiskalpolitisch die Konjunktur zu unterstützen, aber dass die Effektivität begrenzt sein dürfte. Und das macht uns eins nochmal sehr deutlich. Öffentliche Haushalte beinhalten keinen eingebauten Algorithmus zur Steuerung der Konjunktur. Ich habe keinen Durchschlagskraft, also keinen Algorithmus, um jetzt Konjunktur zu steuern. Hier 1 Prozentpünktchen mehr Ausgabe, dort 1 Prozentpünktchen mehr Wachstum. Das sind im Prinzip doch die Selbstheilungskräfte des Marktes, die da walten und schalten. Gerade jetzt, wenn man solche typischen Probleme wie die Time Lag, also die Zeitverzögerung der öffentlichen Haushalte, betrachten kann. Ich würde jetzt aber nicht so weit gehen und sagen, dass der Wumms wirkungslos war, also nur sowas wie ein Globuli, an das man jetzt nur glauben muss und dass es dann wirkt. Ich glaube, dass diese Wumms noch mittelfristig eine Wirkung entfalten kann, aber eben mittelfristig nur. Und da ist sehr entscheidend, was zwischendrin eben seitdem passiert ist, ob wir nicht von weiteren wirtschaftlichen Entwicklungen überholt werden. Ich glaube, dass eine wesentliche Wirkung dieses Wumms auch nicht übers Geld kommt, sondern über die Information. Und das sind wir sehr bei einer ökonomischen Lehrbuchtheorie. Der Staat hat in dem Moment, in dem er verkündet, mitten in der Corona-Krise, wir nehmen enorme Summen in die Hand, reduziert er Unsicherheit. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind Mitte März, wir sind Unternehmer, wir wissen nicht, wie es weitergeht, wir wissen nicht, ob in 2 Monaten die Lieferanten noch da sind, wir wissen nicht, ob Absatzmärkte da sind, ich weiß nicht, wie ich die Löhne bezahle. Hier kann der Staat über diese Information, wir machen einen Wumms, mobilisieren Geld, unterstützen euch, ein klassisches Marktversagen heilen, indem er Unsicherheit im Markt reduziert. Die Unternehmen wissen zwar immer noch nicht, wie es in 6 Monaten weitergeht, aber sie haben ein bisschen weniger Risiko, weil betriebliche Kosten vergesellschaftet werden. Ich denke, dass daraus man eine Wirkung dieses staatlichen Handelns ableiten kann, dass also vieles nicht nur über die blanken Summen kommt, die wir mobilisieren, so wie Klaus Köster auch schon dargestellt, das geht jetzt nicht darum, sich zu überbieten in Geld ausgeben, aber es geht darum, glaubhaft zu vermitteln, dass man die Wirtschaft jetzt in dieser Phase der extremen Unsicherheit, in der Konjunkturkrise nicht ins Leere laufen lässt, sondern sich hier hinstellt und ein Signal setzt, es geht weiter. Man überbrückt die Zeit und davon versucht zu überbrücken. Ich würde zugeben, es ist ein sehr, sehr teures Signal, also ein sehr, sehr kostspieliges Signal für die Gesellschaft, aber vielleicht ist der Wumms eben auch mit dieser informatorischen Wirkung verbunden, die Unsicherheit und Risiko aus dem Markt nimmt. Und Völker oder Wissenschaftler hört die Signale, man soll auch hören, wenn man aufhören muss. Ich würde damit meinen Impuls schließen und freue mich auf die Diskussion jetzt im Plenum.
Ja, ganz herzlichen Dank auch dir, Frank, für die interessanten Ausführungen. Liebe Zuhörende, wenn Sie möchten, haben Sie ab jetzt die Chance, Fragen zu stellen, bitte über den Chat, ich werde sie dann verlesen. Und ich möchte jetzt aber gleich einsteigen in die Diskussion mit Ihnen, Herr Köster. Als Wirtschaftsredakteur berichten Sie ja viel über die Firmen Baden-Württemberg. Was ist denn Ihr Eindruck vom Ländle? Wie sind die Unternehmen speziell in Baden-Württemberg bisher durch die Krise gekommen? Laut schalten. Herr Köster,
so, hören Sie mich? Ja, wunderbar. Natürlich, es ist ja praktisch für viele Branchen, als wäre der Stecker gezogen worden, sozusagen. Also diese Funktion tatsächlich im Grunde die sofortige Pleite zu verhindern, die kommt natürlich den Hilfen in der Tat zu. Das ist natürlich ganz stark im Bereich der Gastronomie und des Handels, die natürlich auch ihre Fixkosten weiterlaufen haben und natürlich sozusagen natürlich immer eine gewisse Konjunkturabhängigkeit haben. Aber das, was jetzt ist, das ist natürlich weit außerhalb des Korridors, den man irgendwie auffangen kann. Wir haben dann natürlich auch als ganz wichtige Branche natürlich den gesamten Bereich Fahrzeugbau, Zulieferung. Da überlagern sich natürlich jetzt unterschiedliche Effekte. Das Thema Elektromobilität bekommt jetzt richtig Fahrt, nicht nur in der Diskussion, sondern es wird wirklich die Produktion umgestellt. Das ist für die großen Hersteller schon eine riesengroße Herausforderung, für die Zulieferer noch eine viel größere, die natürlich eine hohe Spezialisierung haben, die teilweise vollkommen abhängig sind von der Verbrennungstechnologie und von denen auch nicht jeder in neuen Technologien einen Platz bekommt. Da wird jetzt sozusagen, da gibt es natürlich jetzt auch starke Rückgänge, auch der Nachfrage. Das heißt, da überlagern sich verschiedene Effekte. Es wird sehr stark Gebrauch gemacht von der Kurzarbeit. Aber die Unsicherheit ist da natürlich extrem groß. Aber vielleicht hat es durchaus auch den Effekt, man hat natürlich auch den Eindruck, dass der technologische Wandel zum Teil auch von vielen betrachtet worden ist als etwas so nach dem Motto, mir langt's nur naus bis zur Rente und es solle sich dann der Junge mal drum kümmern. Ich glaube, die Pandemie, die hat jetzt die ganze Problematik nochmal sehr viel auch zeitlich näher gebracht und zwingt jetzt vielleicht mehr dazu, zu Entscheidungen, die man ohnehin hätte treffen können und vielleicht auch zu sehr vor sich hergeschoben hat.
Ja, vielen Dank. Also vielleicht ein kleiner Ruck, der hier durchs Land geht.
Ja, vielleicht.
Ich jetzt die Frage gleich an dich anfangen. Was sind denn die effektiven wirtschafts- und physikalpolitischen Maßnahmen, um jetzt diese pandemiebedingte Wirtschaftskrise zu bewältigen in der nächsten Zeit?
Ich glaube, die Effektivität müsste man so anhand eines Zeitstrahls sortieren. Ich glaube, jede Phase der Pandemiebekämpfung, die wir jetzt mittlerweile über mehrere Monate haben, hat effektive Instrumente. Ich würde nochmal wiederholen, in der ersten Phase, glaube ich, hatten wir gerade diese Liquiditätshilfen, die ganz wichtig waren, um das Fallen in die Insolvenz zu vermeiden und so die schlimmsten Sachen dieses Schocks im März abzupuffern. Ich denke aber, dass wir jetzt so langsam den Fokus hinlegen müssten auf investivere Aufgaben und wegkommen müssen vom reinen Löcherstopfen und manche Sachen auch etwas smarter ausbezahlen müssten. Das IFO schlägt ja auch viel vor, dass man über pauschalisierte steuerliche Verrechnungen machen kann. Und zwar dort anknüpfen an Unternehmen, die schon mal Steuern bezahlt haben, weil dort auch die die Überlebensfähigkeit größer ist. Wir müssen uns schon klar werden, dass viele Hilfen bei Unternehmen an Unternehmen gehen, die vielleicht nicht überleben werden und dass der Staat da sehr viel Risikokapital in die Hand genommen hat. Also ich glaube, wenn wir Ausgaben tätigen, die stärker dorthin fließen, wo Unternehmen ein tragfähiges Geschäftsmodell haben, auch für die nächsten Jahre, das wäre ein Augenmerk, den man jetzt vielleicht stärker fokussieren müsste und gehen in die investiveren Aufgaben.
Mhm. Vielen Dank, ja. Darauf aufbauend hätte ich jetzt noch eine Frage an den nochmal Richtung Steuern und Nachfragen. Und zwar kam von einem Kollegen die Frage zum Aufwachsen. Olli, ich glaube, die geht hauptsächlich an dich. Müssen die neuen Schulden denn tatsächlich getilgt werden, wie fast immer, also selbstverständlich gesagt wird? Oder ist es eher so, oder muss man eben nur geduldig warten, bis die nominalen Schulden dank Inflation und BIP-Wachstum relativ klein beziehungsweise kein oder nur ein geringes Problem noch darstellen?
War ja im Prinzip so die Strategie, die viele Volkswirte eigentlich so ganz gerne sehen. So unter dem Motto, wenn, ich sage jetzt mal, das Wirtschaftswachstum weiter steigt, dann werden sozusagen mit die relative Schuldenlast also immer etwas geringer. Und das hatten wir im Prinzip auch die letzten Jahre gesehen. Das heißt, entschuldet wurde ja relativ wenig. Aus meiner Sicht hätte man durchaus ein bisschen mehr entschulden können. Aber die relative Schuldenlast ist natürlich von ungefähr 82 auf 59% gesenkt worden. Und Herr Köst hat eben schon korrekterweise angesprochen, dass in den letzten Jahren also einige sehr gute Rahmenbedingungen waren, die das Ganze begünstigt haben. Und ob wir diese Rahmenbedingungen in den nächsten Jahren immer noch haben werden, ist ein bisschen fraglich, weil ich sage mal so ab 2025 sagen viele, dass wir dann ein großes Problem haben, weil dann ganz viele von der Babyboomer-Generation in Rente geht, dass dann sozusagen die Tragfähigkeitsberichte, ob dann sozusagen die ganzen Sozialausgaben immer noch so gestemmt werden können, ob das dann wirklich noch so einigermaßen trifft, wie wir es eigentlich bisher in den letzten Jahren noch so geschafft haben. Und so ab 2025 sagen schon viele Ökonomen und was Herr Köster auch schon richtig angedeutet hat, dann wird es echt schwieriger, da sozusagen einfach herauszuwachsen. Das wird ein bisschen schwierig. Also ich finde so eine gewisse Mentalität von beiden finde ich ganz gut. So ein bisschen, wenn wir wirklich wieder gute Steuereinnahmen haben, die Steuern ein bisschen zu senken und aber auch ein bisschen sozusagen herauswachsen. Also von beiden aus meiner Sicht ein bisschen.
Ja, vielen Dank. Mir scheint jetzt eine Frage da jetzt noch in die ähnliche Richtung zu gehen. Und zwar ging die nochmal näher auf die Generationengerechtigkeit an in Bezug auf die Verhältnismäßigkeit. Also die Frage lautet, wie ist das mit Generationengerechtigkeit in Bezug auf die Verhältnismäßigkeit, wenn wir in einem Jahr 10% der Schulden von circa 70 Jahren aufnehmen? Ich wollte jetzt freistellen, wer da antwortet.
Ich könnte gern was dazu sagen. Also natürlich ist es immer auch die Frage, wofür man Schulden macht. Ich denke, es ist ein Unterschied, ob man Schulden macht, um sozusagen Rentenansprüche zu bedienen, die im Grunde genommen nicht von der künftigen Generation erarbeitet werden sollten, oder ob man sozusagen Güter schafft, die tatsächlich der künftigen Generation zugutekommen und ihr dann sozusagen dann auch Ausgaben ersparen. Das ist jetzt bei diesen, sagen wir mal, bestandserhaltenden Maßnahmen sehr schwer voneinander zu unterscheiden. Natürlich, wenn man wenn man Massenpleiten von Unternehmen, die eigentlich überlebensfähig sind und ein funktionierendes Geschäftsmodell hat, wenn man die verhindert, wenn man Massenarbeitslosigkeit verhindert, Ausbildung und so weiter auch dadurch aufrechterhält, ist es natürlich auch eine Investition, die sozusagen letztlich der künftigen Generation zugutekommt. Aber man muss dabei auch Maß und Mitte behalten. Und man sieht ja jetzt auch, die Insolvenzen gehen zurück in dieser Phase, was eigentlich nichts anderes bedeutet, als dass im Moment auch Unternehmen, die auch ohne Corona pleite gegangen wären, was eben immer vorkommt, jetzt mit am Leben gehalten werden und dass Kosten in Kauf genommen werden, die eigentlich schwer zu rechtfertigen sind. Gleichzeitig wird eine sehr sinnvolle Maßnahme, die dieses Risiko viel geringer machen würde, politisch überhaupt nicht vorangebracht. Das ist dieser Verlustrücktrag, der wirklich eine sehr sinnvolle Maßnahme wäre, der es Unternehmen, die in den vergangenen Jahren Gewinn gemacht haben, erlauben würde, diese Gewinne steuerlich jetzt, wo sie das Geld brauchen, zu verrechnen mit den Verlusten und jetzt sozusagen im Grunde ohne Subventionscharakter jetzt an Liquidität zu bekommen. Und damit würde man automatisch Hilfen auf die Unternehmen konzentrieren, die in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie ein Geschäftsmodell haben. Also es muss natürlich sein, es muss die Rettung stattfinden, aber sie muss viel zielgenauer werden. Und es kann auch nicht sein, zum Beispiel, dass Unternehmen jetzt Gewinn machen mit den Hilfen, weil man eben jetzt praktisch pauschal gesagt hat oder immer noch sagt, 75% des Umsatzes. Also solche, ich sage mal, es darf bei allem Respekt für die riesigen Summen, die jetzt bewegt werden müssen, aber es darf nicht exzessiv wirken. Ansonsten ist wirklich die junge Generation diejenigen, die dafür herangezogen werden, ungerechtfertigterweise.
Vielleicht nochmal eine Frage, die in die gleiche Richtung zielt. Also hier kam die Frage, dass Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft vom 29.11. zeigen würden, dass einige Betriebe durch die Corona-Hilfen mehr Geld in der Kasse hätten, als wenn sie geöffnet hätten. Und insgesamt ca. 10 Milliarden zu viel Hilfen ausgegeben worden. Würden Sie denken, dass die Hilfen dann übereilt erlassen worden sind?
Also man hatte natürlich den Zeitdruck, das muss man der Politik zugestehen, dass sie jetzt nicht ein ausgefeiltes System entwickeln konnte, das dann innerhalb von sehr kurzer Zeit greift. Aber diese Maßnahmen jetzt der Novemberhilfen, die ja jetzt auch im Dezember fortgeschrieben werden mit den gleichen Spielregeln, 75% des Umsatzes zu erstatten, der führt natürlich beim Teil der Unternehmen, die relativ geringe Fixkosten haben und relativ hohe variable Kosten haben, dazu, dass sie tatsächlich ganz legal Gewinn machen, weil sozusagen mehr Kosten wegfallen und beziehungsweise weil weniger Kosten verbleiben, als sie erstattet bekommen. Und das darf natürlich nicht sein. Da will man ja jetzt im kommenden Jahr auch die Systematik ändern. Zum Glück, ich hätte mir gewünscht, dass man es wirklich auf den November begrenzt und schon im Dezember vernünftige Spielregeln macht, weil die Summen, um die es da geht, die sind ja wirklich astronomisch.
Ja, vielen Dank. Dann vielleicht nochmal eine Frage dazu, was sinnvollere Maßnahmen wären. Ich denke, die geht an Frank Kupferschmidt. Die Frage ist, wäre eine Lohnsteuersenkung analog zu Österreich gegebenenfalls sinnvoller oder wirkungsvoller als eine teure deutsche Mehrwertsteuersenkung gewesen?
Na, das kann ein Ansatz sein. Also es geht ja auch, vieles haben wir jetzt schon gehört, darum, dass man auch die Grundlage legt, Schulden wieder zurückzuwirtschaften können über ein zukünftiges Wirtschaftswachstum. Und jetzt eine Steuersenkung, die sich eher an jetzt Gewinnsteuern orientiert, sorgt ja auch für eine Entlastung im unternehmerischen Sektor und kann diese unterstützen. Also es spricht schon einiges dafür und das bringen ja auch manche Ökonomen ins Spiel. dass man als unterstützende Maßnahme für die Zukunft, also um die Wirtschaft wieder rauszuführen aus der Krise, Unternehmenssteuern senkt, wozu ja auch eine Einkommensteuersenkung, also oder Lohn- und Einkommensteuersenkung ein Stück weit auch zählen würde.
Andere Länder sind ja einen ganz anderen Weg gegangen, Olli. Ich denke jetzt gerade so, ich glaube in Argentinien war es. Manche sagen ja auch, wir brauchen neue Steuern oder Vermögensabgaben, um die Schulden zurückzuzahlen. Brauchen wir denn so eine Art Vermögenssteuer oder Vermögensabgabe, wie die Linke das fordert?
Also die Linke hat das jetzt ins Spiel gebracht, also dass man reiche Leute besteuern will. Diejenigen, die mehr als, ich sag mal, 1 Million oder 2 Millionen, das ist noch ein bisschen offen, an Reichtum sozusagen haben, dass man die im Prinzip sehr stark heranzieht und dann sozusagen eine bestimmte Steuer bemisst. Und die sollte dann aber über mehrere Jahre abgetragen werden. Also ist natürlich eine Möglichkeit. Wie schon gesagt, einige Staaten bringen sowas ins Spiel. Wie schon gesagt, auch die Linke bringt sowas ins Spiel. Aber ich glaube nicht, dass die Politik hier das im Prinzip so macht. Ins Spiel wurde ja auch schon gebracht, sozusagen den Soli, der ja zum nächsten Jahr sozusagen zu großen Teilen abgeschafft wird, beizubehalten und den sozusagen in Form eines Solis sozusagen für den Aufbau Ost umzuwandeln in einen Soli sozusagen für Corona-Schäden oder mehr oder weniger diese zu beseitigen. Ja, also kann man natürlich drüber nachdenken. Also ich bin jetzt kein so großer Freund von Vermögenssteuern. Ich darf Sie aber alle beruhigen, ich bin weit unter der Million. Also mich dürft es nicht treffen. Ja, also von daher, also ich bin jetzt nicht so ein Freund davon. Also ich gehe davon aus, dass die Steuereinnahmen erstmal in den nächsten Jahren steigen werden und dass wir das so einigermaßen in den Griff kriegen werden. Aber dann müssen wir wirklich gucken, wie Herr Köster es auch schon gesagt hat, ich sag mal, wenn dann sozusagen die Babyboomer also geballt in Rente gehen wird, ob das noch einigermaßen tragfähig ist, dann müssten wir im Prinzip mal gucken. Ja. Und ich sehe jetzt gerade noch eine Frage, wenn ich die auch noch kurz beantworten darf. Ich habe von Eltern gehört, dass sie Angst haben, dass das Geld nach der Krise nichts mehr wert sein wird. Wie sehen Sie das? Also wir haben also die EZB, die pumpt momentan ganz viel Geld rein. Und die EZB hat das auch in der letzten Krise gemacht, im Jahr 2009, 2010, 2011. Es ist momentan so, dass es eine Vollzuteilung gibt. Das heißt, die Geschäftsbanken fragen die EZB, wie viel Geld möchtest du denn haben? Und die Geschäftsbanken können sagen, irgendein Betrag, und der wird genau zugeteilt. Das wird also nicht mehr begrenzt durch die EZB. Und damals hatte ich gesagt, naja, das machen sie vielleicht 2-3 Jahre lang. Das machen die immer noch. Und die werden jetzt in der Pandemie auch nicht davon abgehen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass die Inflationsrate relativ gering war. Ja, also die waren immer weit weg von diesen 2% sozusagen, die sozusagen die EZB voraus, also als Maßgabe gibt. Die waren meistens immer drunter. Und die wird also ich gehe davon aus, die wird auch in den nächsten Jahren drunter sein, auch obwohl die EZB jetzt momentan ganz viel Geld reinpumpt. Weil, ich sage jetzt mal, die Strukturkrisen immer noch so stark sind. Und ich gehe mal davon aus, dass auch die Niedrigzinsphase der EZB weiterhin in den nächsten Jahren Bestand hat. Und ich bin damals mal davon ausgegangen, jetzt wird sie eigentlich mal so ein bisschen runtergehen, aber das macht die EZB nicht. Aber ich gehe auch nicht davon aus, dass wir in den größeren Inflationsraten reinrutschen werden, wie das zum Beispiel 1923 der Fall war. 1923 hat die damalige Reichsbank ganz viel Geld gedruckt und hat das in Umlauf gegeben. Da gab es damals die Hyperinflation, die Deutschen sozusagen immer noch bis ins Mark trifft. Das glaube ich eher nicht. Aber dieses Geld geht sozusagen nicht in die, ich sage mal, normalen Inflationskanäle rein, sondern eher in Aktienmärkte und leider natürlich dann auch in die Häuserpreise, aber in den Großstädten. Ja, und da wird sich die Inflation ein bisschen stärker bemerkbar machen. Und nächstes Jahr kriegen wir ein bisschen mehr Inflation, weil einmal die Mehrwertsteuer wieder ansteigt. Ja, also der Rückgang wird wieder zurückgängig gemacht. Und wir kriegen natürlich nächstes Jahr Pi mal Daumen nochmal eine 0,3% Inflationsrate, weil durch die CO2-Steuer ist immer einige Produkte, insbesondere Benzin, Heizöl, Erdgas etc. teuer wird.
Ja, vielen Dank. Wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten mit der Zeit. Deswegen würde ich gerne noch eine Runde mit kurzen Schlussstatements einleiten. Und dabei würde ich Sie bitten, nochmal vielleicht auf 2 Punkte einzugehen. Zum einen nochmal die Frage des politischen, also die Frage, ob wie sich die fiskalpolitischen Maßnahmen also auch auf Vertrauen und Unsicherheit auswirken. Das war noch eine Frage, die einige bewegt hatte. Und dann, was mich noch speziell interessieren würde, welche strukturellen Veränderungen der Wirtschaft werden denn bestehen bleiben? Also wenn wir jetzt mal in 10 Jahren schauen, nach Corona, was hat sich denn dann bei uns mit, durch oder trotz Corona verändert?
Soll ich anfangen? Okay, ja. Also ich denke, vertrauensstabilisierend waren die Maßnahmen natürlich auf jeden Fall. Sie waren, um ein Unwort zu benutzen, in dem Fall wirklich alternativlos, zumindest als solche. Es war nicht unbedingt jede Einzelmaßnahme alternativlos, aber dass man so stark reingegangen ist, so schnell reagiert hat, auch im Frühjahr, das hat, glaube ich, schon Vertrauen stabilisiert und hat den Leuten auch sowohl den Arbeitnehmern, die ja dann Kurzarbeit bekommen haben, als auch den Geschäften, die über Wasser gehalten worden sind, schon den Eindruck vermittelt, dass die Politik handlungsfähig ist. Je länger das Ganze natürlich andauert, desto eher wünscht man sich natürlich auch, dass man sieht, dass man auch daraus lernt, dass die Instrumente zielsicherer werden. Das hängt dann natürlich auch zusammen, dass auch die Corona-Bekämpfung selbst zielsicherer wird, dass man sozusagen zusätzlich oder neben oder alternativ zu Lockdowns auch auf Ideen kommt, wo man sagt, damit lassen sich die wirtschaftlichen Folgen auch reduzieren. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, schon vertrauenserweckend, dass gehandelt worden ist und dass entschlossen gehandelt worden ist. Und auch die ganzen Demonstrationen, die können ja nicht über die Umfragen hinwegtäuschen, die ja auch zeigen, dass das Vertrauen der Bevölkerung immer noch in Summe sehr hoch ist. Was, glaube ich, bleiben wird, ist schon, dass die Arbeitsweisen sich sehr verändert haben. Ich glaube, in vielen Unternehmen hat man, wo auch zum Teil Chefs ein Führungsparadigma hatten, ich will meine Schäfchen um mich scharen und wen ich nicht sehe, der tut womöglich nichts. Also diese etwas, sage ich mal, doch sehr hierarchische Kultur, die wird, glaube ich, dadurch ein Stück weit aufgebrochen werden. Und da wird es auch Leute geben, die da auch nicht mehr unbedingt zurück wollen. Und man sieht doch, dass es jedenfalls besser funktioniert, als es viele erwartet hatten. Das wird natürlich auch Branchen durcheinander wirbeln. Ich denke, sowas wie Reisebranche, Geschäftsreise, Geschäftshotels, auch die stark subventionierte Lufthansa. Ich denke, auf die wird sich das erheblich auswirken. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass natürlich auch der Onlinehandel, der jetzt natürlich sehr stark floriert, nochmal eine ganz andere Attraktivität hat. Und ich glaube nicht, dass das alles wieder auf Vorkrisenniveau zurückgehen wird. Und deswegen wird es gerade im Bereich Handel, aber auch im Bereich Tourismus, Reisen auch Einschläge geben, die auch nicht wieder völlig zuwachsen werden.
Vielen Dank, Frank. Dann würde ich dich um dein
Schlusswort
bitten.
Also ich habe zur Planbarkeit und zum Vertrauen erstmal einen großen Punkt gemacht, indem ich gesagt habe, der Wumms hat ja für Vertrauen gesorgt. Gleichzeitig würde ich aber sagen, dass wir gerade so ein bisschen an einem Scheideweg, um es etwas übertrieben zu sagen, stehen, weil wir mit vielen Instrumenten und Eingriffen gerade ein bisschen die Planbarkeit vielleicht aufs Spiel setzen. Weil staatliches Handeln derzeit eher weniger planbar erscheint, sondern etwas unstet. Wir haben viele Regelungen, die relativ kurzfristig erlassen werden, ein bisschen Hü und Hott, was häufig angemerkt wird. Und ich bin schon ein Anhänger dieser kritischen Stimmen, die jetzt eine starke Planbarkeit, ein langfristiges Konzept über die nächsten Monate fordern, um staatliches Handeln für die Wirtschaft planbarer und vorausschauender zu machen. Solche Aktionen wie ein Beherbergungsverbot, was heute erlassen wird und morgen vor Gericht gekippt wird, die steigern auf keinen Fall Planbarkeit in bestimmten Branchen und schaden, glaube ich, auch der Glaubwürdigkeit unserer Wirtschaftspolitik. Das ist der eine Punkt. Also ich würde für mehr Planbarkeit plädieren bei den nächsten Instrumenten in den Folgemonaten. Und wie die Wirtschaft sich verändert, da würde ich Klaus Köster vollkommen beipflichten, aber noch ergänzen. Ich glaube, wir haben auch ein was gesehen, wie wichtig Forschung und Entwicklung ist. Dass Forschung und Entwicklung sicherlich ein Feld ist, das staatliche Förderung bedarf. und wie wir davon abhängig sind. Wenn wir tatsächlich jetzt wir innerhalb von 9 Monaten einen Impfstoff entwickeln konnten in dieser Weltwirtschaft, dann zeigt es, wie stark technologischer Fortschritt und der Glauben an Fortschritt und der Glauben an Technik und der Glauben an Forschung und Entwicklung uns weiterhelfen können.
Vielen Dank, Olli. Dann darf ich dich um deinen Abschluss bitten.
Ja, also im Wesentlichen bestätige ich das, also meine Ansicht, was im Prinzip der Herr Köster und Herr Kupferschmidt auch schon gesagt haben. Also es war wichtig, dass der Staat da reagiert hat. Und wie schon gesagt, man kann natürlich über die ein oder andere Einzelmaßnahme diskutieren, ob die Mehrwertsteuer jetzt richtig gewesen ist oder ob nicht irgendeine Lohnsteuersenkung besser gewesen wäre oder ob man nicht den Ärmeren sozusagen ein bestimmtes Budget, was weiß ich, von 500 Euro hätte geben können. Wenn man das den Ärmeren geben würde, dann würden die das im Prinzip auch alle ausgeben. Das hätte durchaus vielleicht einen Charme gehabt, dass es ein durchgreifender Erfolg gewesen wäre. Ja, und ich finde wichtig, dass der Staat reagiert hat. Es gibt natürlich auch einzelne Maßnahmen, über die kann man diskutieren. Und wie eben auch schon im Chat gesagt wurde, es gibt natürlich vielleicht auch das ein oder andere Unternehmen, was vielleicht sogar profitiert haben könnte. Ja, aber am Anfang musste der Staat handeln. Und ich sag mal, da ging vielleicht, ich sag mal, die Genauigkeit vielleicht ein bisschen daneben. Aber ich sag mal, das kann ich noch so ein bisschen verknusen. Und wie ich würde auch Frank Kupferschmidt recht geben, dass jetzt sozusagen langsam, wenn wir jetzt ein bisschen in die Planbarkeit kommen, wenn jetzt der Impfstoff kommt, dass man dann im Prinzip so ungefähr einigermaßen, ich sag mal, zielgerichtetere Hilfen anbieten kann. Ja, und bei der Reisebranche, da bin ich aber eher der Meinung, dass wir vielleicht in den nächsten 2-3 Jahren, ich sag mal, wirklich so diese Talsohle haben. Und ich glaube, wenn dann in 2-3 Jahren wieder alles vorbei ist, ich glaube, dann wird die Reisebranche zwar strukturell so ein bisschen unterschiedlich sein, aber die Leute werden wieder reisen und überall irgendwo hinfliegen wollen. Und ich schätze mal, der Lufthansa wird längerfristig nach den Hilfen wieder gut gehen.
Ganz herzlichen Dank für eure Schlussworte. Ich möchte mich bedanken für die lebhafte Diskussion und die zahlreichen Einblicke und möchte diese Diskussion auch mit einem Zitat von Ludwig Erhard schließen. 50% der Wirtschaft sind Psychologie. Man sollte also auch bei der Wirtschaftspsychologie, bei der Wirtschaftspolitik die psychologischen Folgen von wirtschaftspolitischen Entscheidungen mitbehandeln. Es geht also um Vertrauen, um Hoffnung und Stabilität, die ein jeder von uns in seinem wirtschaftlichen Handeln als Konsument natürlich auch miterlebt. Wir alle sind Teil dieses Wirtschaftskosmoses und sind jetzt gerade auch in unserem Handeln natürlich relativ eingeschränkt, beispielsweise was unsere Weihnachtseinkäufe angeht. Aber auch hier gibt es klügere Entscheidungen und weniger kluge. Und ich hoffe, wir haben heute einiges gelernt, in welche Richtung man da gehen könnte. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich mich bedanken für Ihr Interesse und Ihre Beiträge. Und ich lade Sie auch sehr herzlich zu unserer nächsten Open Lecture ein, in der sich Mitte Februar Experten aus den Bereichen Psychologie und vielleicht auch Medizin mit dem Thema psychologische Belastungen zu Corona-Zeiten beschäftigen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr 2021. Bleiben Sie gesund.